Willkommen bei KI kann alles.
Fast.
Dem Podcast von Tiki über künstliche Intelligenz im echten Arbeitsalltag. Hi, willkommen zu KI kann alles fast. Mit mir Anja und
dem Lukas.
Hi. Genau. Heute, Lukas, ich habe ein Thema dabei.
Okay.
Und ich möchte heute mit dir drüber sprechen.
Völlig überrascht. Was? Ja, ein Thema? Ach, scheiße. Okay.
Ich möchte heute mit dir drüber sprechen. Es kommen ja ständig neue KI-Tools auf den Markt. Es kommen ständig neue Möglichkeiten. Es werden neue Modelle veröffentlicht, die noch mehr können oder vermeintlich noch mehr können. Ich mache mir in letzter Zeit viele Gedanken darüber, wie behalte ich den Überblick, wie behalten wir auch als Tiki den Überblick, aber auch vielleicht in meiner täglichen Arbeit. Wie behalte ich den Überblick und wie kann ich auch sortieren, welche Sachen schaue ich mir tatsächlich an und welche nicht. Und ich glaube, wir haben da tatsächlich ein bisschen andere Vorgehen und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf deinen.
Ich meine, das Spannende ist ja auch, das betrifft ja nicht nur dich und auch mich, sondern das betrifft ja auch viele der Kunden, mit denen wir sprechen. Also wir sitzen in Gesprächen, wo die sagen, AI überall, ist es bloß eine Bubble, brauchen wir das nicht? Also es gibt ja wirklich die persönliche Ebene, wie du gerade meintest, aber es ist ja auch geschäftlich ein riesiges Thema.
Ja, ich würde total, wir haben ganz, ganz oft das Thema, dass wir gefragt werden, okay, welche Sachen sind jetzt für mich als Unternehmer oder als Mittelstand wirklich relevant? Was muss ich einführen? Was spart mir vermeintlich irgendwie Zeit oder Geld? Und welche Agenten oder wie kann ich auch Agenten überhaupt bauen? Ich glaube, ich möchte heute aber mit dir noch mehr drüber sprechen in unserer täglichen Arbeit. Also wir arbeiten ja beide sehr, sehr viel mit irgendwelchen KI-Unterstützungen unterschiedlichster Art. Und gerade bei mir ist es so, ich lese was oder ich höre was oder jemand von euch. Also ich glaube, der Austausch ist auch sehr, sehr wichtig, um trotzdem mitzubekommen, was los ist, aber sich halt nicht verrückt machen zu lassen. Und bei mir ist es so, ich teste meistens schnell und entscheide dann ziemlich schnell, okay, das bringt mir halt jetzt in meiner Arbeit was weiter. Oder es ist halt irgendwie nice to have und okay, aber es hilft mir jetzt in meiner täglichen Arbeit eigentlich nicht so, dass ich produktiver wäre oder andere Sachen schneller machen kann. Also ich bewerte das halt sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ja, ich glaube, ich habe da nicht so ganz stark eine FOMO. Ich glaube, das kommt auch dann wahrscheinlich eher aus meinem technischen Hintergrund, dass ich dann irgendwie oft das Gefühl habe, ja, das ist krass bling bling und ist krass irgendwie von außen, aber unter der Haube sind dann die meisten Sachen doch das Gleiche. Ich glaube, es ist auch ein bisschen verlockend, wie du gerade auch schon angeschnitten hast, mit den Möglichkeiten, die man heute hat, entweder alles auszuprobieren oder sich auch was Eigenes zu bauen. Auf einmal ist es irgendwie super easy, zu einem gewissen Grad auch Lösungen selber irgendwie zu entwickeln. Und dann denkt man sich, oh, ich muss jetzt unbedingt mein eigenes Notion bauen, obwohl Notion ja wahrscheinlich schon fast alles kann, was du dir auch vorstellen könntest.
Ich finde, das ist ein super interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, darüber zu sprechen oder mal in der nächsten Folge. Ich als Nicht-Softwareentwicklerin kann jetzt Software entwickeln und ich kann mir alles bauen, was ich will. Vielleicht kommt daher wirklich diese noch mehr FOMO oder noch mehr, okay, ich habe noch mehr Möglichkeiten. Weil ich habe tatsächlich vor einem Jahr oder so mir auch gedacht, ich komme irgendwie mit keiner Projektmanagement-Software so richtig gut klar. Keine kann das, was ich eigentlich will. Ich baue mir selber eine Projektmanagement-Software. Ja. Was natürlich irgendwie…
Der Klassiker.
Genau, Anja, du warst in der Software. Ja. Habe ich gemacht,
so
aber auch
halt
wieder aufgehört. Ja, weil ich baue mir natürlich keine Projektmanagement-Software. Ja. Und das ist genau der Punkt, auf den ich gerne raus will. Ja. Und das ist aber super interessant, weil vielleicht ist es ja für Techies tatsächlich eher noch klarer oder weniger herausfordernd als jetzt jemanden, der irgendwie im Management ist.
Ja. Ich glaube, das Problem kennen viele Techies, bestimmt auch in Unternehmen. Irgendjemand kommt mit einer Idee auf dich zu und sagt, das kann doch nicht so schwer sein, das machen wir mal schnell. Und ich glaube, mit einem ähnlichen Auge sieht man auch als Techie irgendwie so Software generell. Ich glaube, man versteht schon ein bisschen konkreter, wie viel da oft dahinter steckt. Also ich sehe viel Software, wo ich mir denke, boah, da ist bestimmt viel Zeit reingeflossen. Und auch wenn ich das jetzt mit irgendwie vielleicht der Hälfte der Zeit irgendwie für mich personalisiert hinbekommen würde, natürlich jetzt mal abgesehen von, wie sicher ist es dann und wie gut skaliert das, das sind nochmal andere Themen. Aber auch wenn ich das hinbekommen würde, denke ich mir oft, da haben viele, wahrscheinlich ziemlich schlaue Menschen dran gearbeitet, die sich da viele Gedanken gemacht haben, da wird schon ein Grund hinter dem allen sein. Und natürlich gibt es dann irgendwie Softwares, die wir auch alle kennen, wo man ständig frustriert ist und sich denkt, keine Ahnung, wir benutzen die Microsoft Suite hier. Da denke ich mir oft, hat sich da irgendjemand Gedanken gemacht bei irgendwie gewissen Features oder bei gewissen Funktionen. Und dann ist es irgendwie dann doch verlockend, was Eigenes zu bauen. Aber ich glaube, man sieht als Techie da schon ein bisschen mit dem Auge drauf, boah, da steckt schon viel dahinter.
Ich finde, da waren jetzt gerade zwei sehr interessante Sachen dabei, die du gesagt hast. Das eine ist, es kommt total drauf an, welche Rolle ich habe. Und je nach meiner Rolle muss ich halt anders bewerten, welche Tools oder welche Sachen ich mir tatsächlich anschaue und die mir wirklich weiterhelfen. Das sind natürlich ganz andere bei mir als jetzt bei dir. Und das andere ist, ich musste jetzt dann sofort daran denken, dass wir halt, okay, wenn du sagst, da ist viel Zeit oder auch viel Gedanken reingeflossen in die Software, ich denke dann sofort an die Anforderungen und die 1000 Gespräche, die mit den Usern hatten und die 1 Million Bugs, die man dann lösen musste und das noch einbauen und aber dann nicht die UI überfordern und so weiter. Ja. Also gerade dieses Anforderungsmanagement, was wir auch bei unseren Kunden sehen, das ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts, was die KI wirklich komplett übernehmen kann, sondern da geht es halt wirklich darum, wie baue ich eine Software, damit die eben auch meinem User was bringt. Ich finde, das sind zwei sehr interessante Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, da gibt es auch, das spaltet sich auch so ein bisschen die Masse. Die einen sagen, hey, man muss irgendwie was Personalisiertes bauen. Ich bin zum Beispiel persönlich auch ein großer Fan davon, auf was Bestehenden schon aufzubauen und dann vielleicht eher so in die Plugin-Richtung, in die Extension-Richtung zu gehen und zu sagen, hey, da ist eine grundsolide Basis da. Vielleicht kann man da irgendwas Kleines dazu bauen, was meinen konkreten Use Case irgendwie abbildet, aber das jetzt nicht die eigene riesige Softwarelösung ist, sondern irgendwie Kompromisse machen. Und ich glaube, da können wir auch Stunden drüber reden, was Kompromisse machen irgendwie bedeutet. Und ich glaube, dadurch, dass die Barriere jetzt so niedrig ist mit Code generieren und auch irgendwie, wie schnell man gewisse Features implementieren kann, wird es nochmal wichtiger, diese Kompromisse zu machen und da auch wirklich die Gedanken reinzustecken. Ich bin auch ein riesiger Fan von, sage ich mal, dem Movement, dass man sagt, hey, man kann viel Code generieren jetzt mit KI und das kann dir auch vielleicht bei Entscheidungen helfen, aber der Gedankengang, auch wie du gerade schon meintest, dieses sich einmal durch eine Software durchdenken aus einem menschlichen Auge, das muss beim Menschen bleiben. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch zu bei diesen Kompromissen, die man dann machen muss. Baue ich jetzt was selber? Benutze ich irgendwas Bestehendes? Da musst du recht nüchtern versuchen, als Mensch irgendwie drauf zu schauen und vielleicht nicht gerade, wenn du super frustriert bist, mit Outlook anzufangen, deinen eigenen E-Mail-Client zu bauen, sondern wirklich zu schauen, hey, bringt mir das eigentlich was, die Zeit, die ich jetzt hier investiere?
Ich glaube, ich musste jetzt da gerade dran denken, ich würde es gerne mit dir teilen. Ich hatte vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch mit einem Kollegen hier von uns. Er ist auch Techie, ich aus dieser Managementbrille. Und wir haben dann darüber diskutiert, okay, genau das gleiche Thema, wann macht KI Sinn, wann nicht und so weiter. Und letztlich ist das, was du gerade beschreibst mit Code-Qualität und das Durchdenken, dass ein Mensch das durchdenkt oder dass man Anforderungen auch selber durchdenken muss, auch wenn man sich Hilfe holt, natürlich, das ist ja voll okay. Ich sehe da auch ein Muster, dass es exakt das Gleiche ist. Wenn ich zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation baue, dann muss ich mir vorher selber den roten Faden, also ich muss mir, genau wie in der Software, ich muss mir die Anforderungen, ich muss mir die Architektur überlegen. Ich kann nicht einfach wild drauf los eine PowerPoint, weil in den allermeisten Fällen wird es dann halt so eine 80% Mainstream und das will ich natürlich nicht. Ich will eine extrem gute Präsentation bauen und das schaffe ich nur, wenn ich mir eben vorher meine Gedanken mache, meinen roten Faden überlege. Was will ich eigentlich? Was soll die Message sein? Und ich fand es so super spannend, weil ich finde, es ist exakt das Gleiche in der Softwarewelt oder in der Softwareentwicklung. Ich kann eigentlich, natürlich kann ich auch einfach drauf los, aber dann kriegst du halt auch diesen Mainstream vielleicht hunderte, tausende, Millionen Zeilen und Code. Und ich finde irgendwie spannend, dass das eigentlich exakt das Gleiche ist. Wenn die Vorarbeit, wenn der rote Faden, sowohl in der Softwareentwicklung als auch eben in zum Beispiel einer Präsentation, in irgendeinem Tool, das ich mir baue, in einem Agenten, egal was ich da mache, ich muss mir halt vorher Gedanken machen, was will ich da eigentlich, was ist der rote Faden? Ich finde das
irgendwie super, es ist mega spannend. Ich finde es auch interessant, wie du es gerade schon angeschnitten hast. Das wiederholt sich auch immer wieder. Man dachte dann irgendwie, hey, mit Scrum jetzt, wenn wir das einführen, dann löst es auf einmal Probleme und wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen. Und genau jetzt mit KI, man dachte irgendwie am Anfang, ja, das übernimmt dir alles. Aber ich finde, je mehr man zum Beispiel auch KI benutzt, desto wichtiger, versteht man auf einmal, wie es ist, wie du gerade schon meintest, einen guten Plan zu erstellen. Ja. Das war ja schon immer, das war schon immer wichtig. Und deswegen gibt es da auch Menschen, die das richtig gut können. Und ich glaube, vor allem diese Menschen, die das gut können, ihre Produktivität ist jetzt durch KI auf einmal auch viel höher. Ja. Ich glaube, Menschen, die sich davor nicht viele Gedanken gemacht haben, die werden auch durch KI nicht produktiver oder die werden auch nicht glücklich damit, weil dann die KI halt vor sich hinarbeitet und dann schaust du drauf und denkst dir, ja, so wollte ich das eigentlich nicht. Aber wenn die KI nicht weiß, was sie eigentlich machen soll oder welche Guardrails du für sie hast oder was für Grenzen du für dich aufweisen willst, in welche Richtung soll sie sich denn bewegen, dann weiß sie halt auch nicht, was das Endziel ist. Und wie du eben gerade schon meintest, das war irgendwie schon immer der Fall. Ja. Und ich glaube, das wird vor allem jetzt durch KI halt nochmal um Mehrfaches irgendwie verstärkt, weil alles auf einmal so schnell geht. Und ich merke das auch, wie du schon meintest, ich mache irgendeine Präsentation und es kommt irgendwas raus und ich merke, das ist ja gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und dann, anstatt irgendwie mich über die KI aufzuregen, schaue ich mir dann irgendwie meinen Prompt an und denke mir, ja, ich habe auch richtig kacke erklärt, was ich eigentlich will. Ja, also natürlich genau. Kommt da dann irgendwie, wenn du Scheiße vorne reinschmeißt, kommt Scheiße hinten noch wieder raus.
Ja, so ist es meistens.
Ja. Und das ist irgendwie auch keine Überraschung, aber diese Lernkurve, finde ich, muss man irgendwie auch machen.
Ja.
Und man muss irgendwie auch für sich verstehen, wo kann mir denn dieses Tool helfen, weil so viel wie ein Sam Altman oder auch die sämtlich anderen AI-CEOs dir versuchen zu verkaufen, dass das alles ablösen wird, das ist einfach nicht der Fall. Im Endeffekt ist es dann trotzdem auch wieder nur ein Tool. Und auch wenn jemand einen richtig krassen Agenten-Workflow hat, der wird auch nur gut funktionieren, wenn die Grenzen ganz klar gesetzt sind und wenn ganz klar irgendwie dasteht, was soll da am Ende passieren und was ist jetzt eigentlich gut und was ist schlecht, und dieses Denken, das kannst du einfach nicht outsourcen.
Ja, letztlich ist ja das genau das, was wir bei Tiki anbieten. Eigentlich, was du gerade beschrieben hast.
Ist ja eine super Überleitung.
Es ist wirklich mega gut.
Es wirkt ja fast so, als würden wir diese Probleme öfter irgendwie
ständig sehen. Aber es ist genau das. KI kann sich halt eben nicht selber einführen. Und auch kann KI nicht diesen Denkprozess übernehmen und auch deinen Prozess nicht voll alleine automatisieren. So funktioniert es nicht, sondern wir müssen es ja als Werkzeug verwenden. Ich finde, du hast das gerade sehr, sehr gut beschrieben. Das, was wir als individuelle Personen irgendwie erfahren, ist auch genau das, was die Unternehmen eben auch haben.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja als Tiki auch diese 10 Jahre in Machine Learning irgendwie, und ich sehe die Parallele, ich habe es in der Präsentation mal erwähnt, intern, ich sehe diese Parallele zu dieser Machine Learning-Zeit schon recht stark. Das war damals eine riesige neue Technologie und alle wollten das. Und sehr schnell haben wir irgendwie die Grenzen dann gesehen. Hey, es fehlen die Daten, es fehlt irgendwie die Anwendung. Man kann einen coolen Proof of Concept bauen, aber es schafft es dann irgendwie nicht in die Produktion. Und das genau Gleiche passiert eigentlich gerade mit AI. Du siehst vereinzelt Menschen, die extrem produktiv sind. Du siehst vielleicht auch Firmen, die es schaffen, das Ganze irgendwie zu konvertieren in wirklich Produktivität. Aber bei ganz vielen Firmen scheitert es dann einfach an der Anwendung. Und dann sind da ganz große Hindernisse, die du auch mit AI nicht überwinden kannst. Ich meine, wir sehen es ja wirklich oft, ein großer Teil von der Anwendung von Agenten und KI ist auch Change Management in der Firma selber. Man kann nicht auf einmal denen irgendein Tool hinschmeißen und erwarten, die sind jetzt viel produktiver, da gehört mehr dazu.
Ja, natürlich. Ja, genau. Also es ist genau so. Es ist, ich finde irgendwie ist immer noch so super spannend, dass es einfach egal in welchem Bereich so ist. Und wie du gerade sagst, ja auch schon immer.
Ja. Also. Ich finde es auch immer wieder spannend, diese Parallelen zu entdecken und dann irgendwie zu überlegen, oh, das kommt mir doch bekannt vor. Und diese Muster, die siehst du eigentlich immer wieder, du musst nur danach suchen.
Ja.
Und ganz oft lässt man sich dazu verleiten, zu denken, oh, jetzt mit dieser neuen Technologie ist alles anders. Aber es ist immer das Gleiche im Endeffekt.
Ja.
Und es wird auch nie wirklich leichter.
Letztlich Geschwindigkeit gewinnen wir natürlich schon, wenn du es richtig einsetzt.
Klar.
Man kann nicht einfach irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt KI und dann gebe ich jedem irgendwie freien Zugang und jeder soll das selber schauen. Ich glaube, das ist nicht das, wie es funktionieren kann, aber natürlich können wir halt in einer wesentlich kürzeren Zeit mehr Software produzieren. Das ist ein krasser Produktionsfaktor.
Das kann schon funktionieren. Man muss halt wissen, wie es geht, und man muss auch ganz klar dann wissen, wie setzt man diese Grenzen der KI, wie hält man die Qualität hoch?
Ja,
wie, wie hält man irgendwie auch den Menschen irgendwie mit in diesem Zyklus, dass der immer noch auch die Kontrolle drüber hält und dass der zum Beispiel auch sich nicht dazu verleiten lässt, weil es ist einfach, sich da verleiten zu lassen, weil nicht genau drüber nachzudenken, wie man jetzt was implementieren will. Das macht die AI schon, das funktioniert dann schon. Wie schafft man da irgendwie Mechanismen, dass das Ganze eben trotzdem sauber ist und dann eben auch in diesem großen Enterprise-Umfang funktioniert.
Ja, gut, das ist wieder die nächste Challenge. Ja, ganz anderes Thema. Ich glaube, das müssen wir mal an. Ich habe mir gerade gedacht, wenn du so sprichst, denkst du bestimmt konkret an Sachen und vielleicht können wir ein paar konkretere Sachen auch teilen.
Von unseren persönlichen Projekten?
Ja, auch von unseren persönlichen Projekten, aber auch vielleicht von, wenn du sagst, wie sorge ich dafür, dass die Code-Qualität zum Beispiel hoch bleibt, obwohl ich KI eben als Unterstützung nehme. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, okay, man muss sich einfach vorher auch einen guten Plan machen. Ich kann jetzt nicht einfach wild drauf los, sondern genauso iterativ wie vorher Softwareentwicklung eben auch war. Ich brauche irgendwie gewisse Anforderungen und natürlich kann ich mir da auch helfen lassen und auch im Brainstorming. Aber wenn ich jetzt tatsächlich dann mit Coden starten will, vielleicht hast du so ein paar Takes, die wir irgendwie da schon mal mitgeben könnten.
Ja, es ist super interessant, weil man spricht dann mit den IT-Abteilern von Unternehmen und die berichten dir dann, dass sie gewisse Tools schon ausprobiert haben und es funktioniert bei ihnen ja gar nicht und AI ist ein riesiger Quatsch. Mhm. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass ganz unterschiedliche Umgebungen ganz oft irgendwie vorhanden sind. Also wir haben Kunden, mit denen wir arbeiten, die haben riesige Benutzerhandbücher. Das sind fast an die 100 Seiten, glaube ich, wo wirklich sehr detailliert beschrieben steht, wie soll unser Code ausschauen, wie soll ein PR erstellt werden. Ja. Also sehr detailliert. Und dass all diese Informationen irgendwie so ein generisches, sage ich mal einfach böse irgendwie formuliert, so ein generisches Tool nicht lösen kann, ist schon klar. Und dann liegt es bei uns, sage ich mal, als Experten bezeichne ich uns jetzt einfach mal so, zu sehen, dass da das Bottleneck ist. Und dann müssen wir Lösungen entwickeln oder jetzt in dem Fall zum Beispiel haben wir schon öfter irgendwie mal was entwickeln müssen in die Richtung, wo wir halt wissen, hey, wenn wir das modular ein bisschen aufbauen, wenn wir da ganz klare, sage ich mal, Kontextfenster und sowas den Agenten mitgeben, dann funktionieren die viel besser. Und dann ist auf einmal auch am Ende ein Ergebnis da, mit dem ein IT-Leiter sehr zufrieden ist.
Das ist super spannend, weil gerade diese Handbücher sind ja oft notwendig wegen Audits. Mhm. Also gerade bei sehr großen Unternehmen, Konzernen ist das eben notwendig, um diese Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Und wie seid ihr jetzt damit konkret? Also ich kenne das Thema noch gar nicht und deswegen, mich würde super interessieren, wie habt ihr das gemacht? Also was passiert jetzt? Weil es gibt ein generisches Modell und das Modell weiß dann, okay, diese folgenden Regeln muss ich beachten. Oder weist es euch darauf hin, dass es sagt, hey, das kannst du so nicht machen oder ich kann das so nicht machen, weil das Entwicklerhandbuch das anders vorschreibt?
Es gibt mehrere Probleme, die man da lösen muss bei sowas. Also das erste recht offensichtliche Problem ist, dass, wie gesagt, es sind teilweise 100 oder auch mehr Seiten. Ja. Die kannst du nicht einfach alle in den Kontext von deinem Modell packen. Selbst wenn das Kontextfenster das könnte, gibt es genügend Forschung mittlerweile dazu, dass je mehr du reinpackst, desto weniger hält sich eigentlich die KI dann wirklich an diese Regeln.
Und über Kosten braucht man gar nicht sprechen.
Ja, genau. Und da ist zum Beispiel die erste Challenge schon, okay, wie komprimierst du das für einen Agenten, dass der aber, wenn es zum Beispiel nötig ist, dann trotzdem nochmal genauer nachbohrt.
Okay, ja.
Also du hast zum Beispiel dann so eine Index-Map, die dann schon grob irgendwie sagt, hey, bei dem Thema ist hier irgendwie genauer, bei dem Thema ist da. Und da musst du dann trotzdem, sage ich mal, dem Agenten zu einem gewissen Grad auch vertrauen, dass er dann da näher nachschaut. Da sind wir viel am Experimentieren auch gerade, wie sicher das tatsächlich dann auch am Ende funktioniert. Aber man kann es eben komprimieren und dann auch mit Timestamps oder sowas versehen, weil was wir zum Beispiel gerade auch konkret bei einem Kunden haben, ist, dass sich das Handbuch, das entsteht gerade. Es ist kein fertiges PDF, das man sich jetzt einmal irgendwie einlesen kann und dementsprechend dann strukturieren kann, sondern da ändern sich Sachen ständig, weil das eben gerade noch, vor allem mit jetzt den ganzen neuen agentischen Workflows und so, verändert. Und dann haben wir zum Beispiel Mechanismen eingebaut, die in regelmäßigen Intervallen das dann auch updaten, dass der Agent zum Beispiel nicht ein Leben lang denkt, dass irgendwas in einer gewissen Struktur da sein muss, während sie das schon längst verändert hat.
Aber ich stelle mir gerade gewisse Regeln vor, die zum Beispiel, du sagst, in einem Index und dann bei dem Thema, bitte schau nach. Und ist es dann so, dass dann in einem Chat-Agentenfenster oder wie auch immer er dann sagt, Moment mal, so geht's nicht oder sich dann tatsächlich direkt gleich dran hält? Also wird man darauf hingewiesen? Habt ihr das so gemacht?
Ja, es kommt darauf an, wie du es dann tatsächlich benutzt. Also das eine ist ja, dem Agenten den Kontext zu geben, mhm, und das andere ist dann, wenn du dem Agenten eine Anweisung gibst. Also ich sag mal, die Grundlage ist, dass der Agent weiß, es gibt ein Handbuch und wo er nachschauen kann. Und dann gibt es zum Beispiel den konkreten Fall, dass wenn jemand jetzt einen Pull-Request am Ende, also wenn jemand Code schreibt, dass es dann jemand anders irgendwie dann auch sich anschauen kann, packst du das nicht einfach direkt in die neue, in die Codebase rein, sondern du erstellst so einen Pull-Request, heißt es. Und dann gibt es zum Beispiel bei uns Skills, die konkret in dem Szenario mit dem Hinterwissen von dem Handbuch zum Beispiel schauen, hey, hält es sich an alle Code-Konventionen, die in diesem Handbuch stehen? Und wenn nicht, dann fix es entweder direkt selber oder erstelle am Ende einen Fehlerbericht. Also das ist, sage ich mal, das eine, wo du dir wirklich sagst, hey, fix das bitte für mich auch schon.
Also eigentlich ein Agent, der wie ein Entwickler mit dem Handbuch im Kopf arbeitet. Um das mal zu übersetzen für Leute, weil es war schon tieftechnisch.
Ja, genau. Aber ich sag mal,
ich kann noch folgen. Aber
worauf ich raus wollte, ist, auf der einen Seite kriegt vielleicht der Agent dann die Anweisung, halt dich wirklich sehr strikt daran oder verbessere das vielleicht auch schon. In dem anderen Schritt kann es aber auch sein, dass es bloß so eine Guidance ist, weil ganz oft sind auch so Handbücher dann eher vag irgendwie formuliert und ist es dann keine konkrete Regel im Sinne von if-else, sondern es ist dann irgendwie so, macht doch mal bitte, wenn ihr ein Frontend macht, mal bitte in diese Richtung und ungefähr diese Struktur. Und da musst du dann halt auch entscheiden, wie promptest du da den Agenten dann richtig, damit der, sag ich mal, sich auch diesem vagen Handbuch irgendwie nähert. Ist ja wie in jedem Gesetzesbuch ja auch, du hast dann irgendwie Stellen, die sind sehr klar definiert und du hast andere Stellen, wo es einen Definitionsfreiraum gibt.
Ja, super spannend. Ich muss auch gleich schon wieder ans Nächste denken, weil ich finde, das ist wirklich ein super Beispiel dafür, was wir auch intern tun, eben um KI anzuwenden. Und wir sind ja eingestiegen mit dem Thema FOMO und es gibt so viel und ständig neue Modelle. Und wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, hier zuhöre und mir denke, wow, wir haben auch ein Entwicklerhandbuch oder sogar wenn ich ein Techie oder ein CTO oder was auch immer, das wäre super für meine Techies. Dann wäre genau der Punkt, den ich am Anfang gebracht habe. Ja, und könnte man dann bei Tiki, könnte man uns engagieren. Wir würden dann genau das bei ihnen aufsetzen und auch deren Entwickler helfen, das richtig anzuwenden, auch zu skalieren, auch für eine größere Organisation. Aber da ist halt, und das ist mir halt so wichtig, da ist dann halt wichtig, dass wir dann auch feststellen, also rentiert sich das überhaupt?
Auf jeden Fall.
In unserem Fall ist das eine super Sache, weil wir arbeiten mit vielen, vielen verschiedenen Kunden. Und wir sind halt, wir müssen uns nicht so lange einarbeiten, weil wir können natürlich, so habe ich es jetzt verstanden, bitte korrigiere mich, wir können natürlich, wenn ein anderes Entwicklerhandbuch, nennen wir das mal, da ist oder Richtlinien, dann können wir eben auch sagen, okay, jetzt arbeiten wir halt nach diesen Richtlinien und müssen uns da nicht so tief einarbeiten. Normalerweise muss man sich ja einarbeiten, man muss es dann wissen und da kann eben ein Agent unterstützen. Ja, ich glaube, mein Punkt ist einfach, richtig coole Sache und dann muss man einfach schauen, okay, bringt mir das einen Mehrwert?
Ich glaube, ich bin da voll dabei. Ich glaube, viele Geschäftsführer, auch von größeren Firmen, denken dann, hey, mit AI wird jetzt auf einmal all unsere Probleme gelöst. Da haben wir gerade vorher auch schon drüber geredet.
Ja, voll.
Und das ist ganz oft einfach nicht der Fall. Und wir haben auch Kunden, bei denen wir sagen, hey, ich glaube, bei euch, ihr habt andere Probleme gerade. Problem ist gerade nicht bei euch irgendwie Code generieren und Quality Assurance. Ihr habt vielleicht ein Problem, dass euch die Vision fürs Produkt fehlt oder irgendwas. Und wenn man dann versucht, da irgendwie durch AI solche Lücken zu füllen, das funktioniert dann teilweise eben nicht so gut. Und da haben wir ständig Kunden, wo wir dann wirklich sagen müssen, hey, vielleicht müsst ihr euch erstmal ein bisschen mehr in diese Richtung bewegen und vielleicht macht es noch mal Sinn, in 2-3 Monaten zu reden. Aber gerade wird bei euch eigentlich nur, wenn ihr jetzt KI großflächig ausrollt, mehr Chaos irgendwie generiert als Hilfe. Ja, man muss es
schon wirklich kanalisiert und gut und sinnvoll einsetzen.
Und da hilft es eben, dass wir viele Erfahrungen mitbringen, die irgendwie von Projekten, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und das kriegst du halt eben nur raus, wenn du es mal ausprobiert hast.
Ja, also voll. Auch vielen Dank fürs Teilen von dem, weil es ist, ich glaube, es ist eine richtig coole Sache.
Ja.
Ich finde, ich freue mich auch schon sehr, was wir noch in nächster Zeit eben da selbst auch leben, selbst auch anwenden.
Ich finde es auch so super spannend. Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, ich bin noch nicht so lange bei Tiki, aber ich finde das Thema an sich einfach unendlich spannend. Du kannst in so viele Rabbit Holes fallen und egal in welche Richtung du dich bewegst, es gibt immer neue und spannende Sachen. Und da irgendwie dann die Brücke zu schaffen zu wie macht man das jetzt produktiv in einem großen Unternehmen, ist super spannend. Weil du hast halt diese,
ja,
du hast dieses Schlaraffenland auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ein ganz klares Ziel. Und das ist ja auch eins der ersten Sachen, die wir bei jedem Kunden irgendwie erstmal versuchen zu etablieren. Hey, was ist denn eigentlich dein Ziel? Was willst du erreichen in der ganzen Sache?
Ja, ja, Scoping ist unheimlich wichtig.
Und da irgendwie dann die Brücke zu schaffen, finde ich super spannend.
Ja, ja, voll. Jetzt sind wir ja, jetzt haben wir viele Themen, glaube ich, ein bisschen angeschnitten oder auch besprochen. Wir sind ja mit dem Thema, okay, wie bewerte ich für mich als Unternehmen, aber auch vielleicht für mich als einzelne Person. Mhm. Ist das was für mich, ist das nichts für mich? Ich würde es dann auch machen, aber vielleicht kannst du deine Top-Tipps teilen, wenn du sowas hast, wenn du sagst, okay, wie kann ich das bewerten? Und vielleicht auch spannend für eine nächste Folge.
Ja.
Es gibt ja auch Tools, von denen bist du zum Beispiel extrem begeistert. Ich habe das neulich ausprobiert und habe jetzt beschlossen, nee.
Ja, das finde ich super interessant.
Das ist nichts für mich. Ich würde auch unbedingt drüber reden wollen.
Das fasst auch so zusammen, was AI irgendwie auch für mich so verkörpert. Dass für verschiedene Menschen einfach auch ganz anders funktioniert. Ich meine, das Tool, über das du jetzt gerade redest, ist so ein internes Aufnahmetool. Man führt halt extrem viele interne Meetings, wo man über etlich viele Sachen redet. Und wir haben beide so einen Obsidian Vault, da können wir vielleicht auch mal irgendwann drüber reden. Wenn nicht, googelt es einfach mal. Oder ChatGPT.
Man kann auch einfach sagen, es ist halt ein Tool, wo man Notizen
einfach,
machen kann.
Genau, es ist einfach so ein Notiztool und man kann das erweitern mit unendlich vielen Möglichkeiten. Ist auch eher so ein Plugin-System. Und weil ich mich schwer tue, irgendwie Sachen oft im Kopf zu behalten, hab ich für mich selber auch und für den Tobi gemeinsam, unseren CEO, so ein kleines Tool entwickelt, wo wir eben so interne Meetings aufnehmen können und das strukturiert es dann ganz schön und macht irgendwie so eine Zusammenfassung. Die gibt es auch schon unendlich oft von anderen Providern. Also gibt es auch viele SaaS, die das anbieten. Wir wollten halt was irgendwie lokal bei uns haben, weil man die Daten natürlich auch ungern irgendwie an andere Unternehmen weitergibt. Und bin eigentlich recht begeistert, weil es mir hilft, diese Sachen besser zu strukturieren. Und dann habe ich dir gestern einen Zugang dazu geteilt und du hattest dann recht schnell eine andere Meinung, was ich finde auch sehr legitim ist.
Bei mir ist es einfach, es ist irgendwie cool, dass es mitläuft. Ich hab damit zwei Probleme. Das erste ist, wenn mir Notizen mache, schreibe ich gleichzeitig immer meine Gedanken auf. Also ganz wenig schreibe ich tatsächlich auf, was gesprochen wird. Schon auch natürlich. Ich schreibe irgendwie auf, das und das wurde gesprochen. Und dann aber sofort meine Idee. Zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, wir haben Probleme, das richtige Thema für einen Agenten zu finden, dann schreibe ich mir sofort auf, Scoping-Workshop unbedingt notwendig.
Ja.
So. Ja. Es sind nur als Beispiel, aber es ist ganz, ganz oft, dass ich mir halt ganz viele Gedanken und Ideen und ich habe das eigentlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen, ich würde mir gerne ganz, ganz viel auch aufschreiben. Ich habe das generell so, dass
zum
ich einfach extrem viele Ideen habe. Ja, genau, es wird aufgenommen, also kein Problem. Genau, und dann schreibe ich die eben auf. Und wenn ich dann aber, wenn das mitläuft und das nimmt es auf, dann fällt dieses Mitschreiben, dieses mir Gedanken machen weg und auch das Transkript bringt mir da nichts mehr, weil ich selbst wenn ich es lesen würde, was ich nicht mache, dann würden diese Ideen kommen ja im Gespräch. Also bei mir kommt es halt immer, wenn ich mit jemandem spreche.
Das ist spannend. Ist ja genau das Thema, worüber wir gerade geredet haben. Du darfst diesen Gedankenprozess, den darfst du nicht outsourcen.
Genau, und das ist eben meine Arbeit. Meine Arbeit ist, im Gespräch Ideen zu generieren, Vorschläge zu machen, beraten, um dann die Leute auch beraten zu können. Das ist ja genau das, was ich tue. Und deswegen, ich glaube, ich habe mir es kommt halt wirklich total drauf an, welche Rolle. Und das ist aber jetzt bei dem Thema so spannend, weil es eigentlich ein Tool ist, wo man sagen würde, es passt für jede Rolle.
Darauf wollte ich jetzt auch gerade irgendwie ein bisschen eingehen. Es zeigt ja eigentlich genau, okay, AI kann und zeigt irgendwie auch, dass du kannst dir deine eigenen Tools bauen. Aber wenn man vielleicht die Parallele auch ein bisschen zu Entwicklerteams zieht, bei manchen Entwicklerteams, auch bei uns intern, funktionieren manche Lösungen extrem gut und bei anderen nicht. Und sag ich mal, wenn jetzt die Anja ein Entwicklungsteam ist und ich bin ein Entwicklungsteam, wir benutzen das gleiche Tool und bei dir funktioniert es irgendwie einfach nicht, weil du anders denkst, weil du anders irgendwie handhabst auch und weil du deine Gedanken vielleicht selber vielleicht auch auf Papier niederschreiben musst, dass es in deinem Kopf bleibt. Bei mir funktioniert es ganz gut und das finde ich jetzt super interessant, weil,
ja, es ist halt einfach, wir funktionieren halt unterschiedlich, was ja super ist. Aber das macht es so schwer, das richtige Tool zu zu finden oder die richtigen Sachen zu finden, mit denen ich mich wirklich beschäftigen muss, will. Ja. Letztendlich würde ich eigentlich empfehlen, es auszuprobieren. Voll. Das war jetzt für mich ein Meeting, bei dem einem Meeting habe ich es ausprobiert. Vielleicht gibt es auch Meetings, jetzt habe ich das ausprobiert, ich weiß, wie es funktioniert, bei denen das Sinn macht für mich, das zu tun.
Ja.
Aber wahrscheinlich werde ich es nicht mehr nehmen.
Dann ist es ja auch völlig legitim. Ich glaube, was wichtig ist auch zu verstehen bei AI, es ist nicht diese One-Fits-All-Lösung. Also haben wir gerade vorher schon angeschnitten, auch wenn es viele versuchen, irgendwie als die größte Revolution der Welt zu verkaufen. Vor allem in diesem Umfang von großen Unternehmen mit großen Entwicklungsteams kannst du nicht einfach so eine riesige Schablone über alles packen und dann sagen, ja, das passt ja, jetzt so, das funktioniert so. Jedes Team funktioniert anders. Wir haben Teams, die teilweise noch mit Lastenheften funktionieren, die sind noch nicht mal in Scrum angekommen. Wenn du denen auf einmal KI-Tools hinschmeißt, das wird denen nicht helfen. Und ich glaube, da ist halt unsere Stärke als Tiki, dass wir da genügend Erfahrung haben, um abschätzen zu können, hey, wo bringt denn wirklich diese Tools, wo bringen sie denn mehr Produktivität, mehr Geschwindigkeit? Und da hängt es dann eben auch voll davon ab, dann was will denn dieses Team eigentlich erreichen? Will das jetzt schneller Code produzieren?
Genau, ist das auch der Mehrwert? Genau. Oder liegt es am Scoping, dass ich nicht, oder die Priorisierung? Und in all diesen Themen können wir extrem gut weiterhelfen.
Ich finde es auch teilweise schwer, wenn dieses FOMO-Gefühl dann von der Führungsebene kommt, weil, keine Ahnung, CEO hat das Gefühl, hey, wir machen zu wenig AI und versucht es dann so reinzudrücken in die Organisation und die Organisation passt irgendwie auch gar nicht. Ich finde, es ist ganz oft auch so ein Thema, das dann irgendwie vernachlässigt wird und dann wird halt gedroht mit, ja, dann werdet ihr irgendwann ersetzt, ihr müsst euch da anpassen, friss oder stirb so ein bisschen. Aber so funktioniert es halt einfach auch nicht. Und so hat es auch noch nie funktioniert.
Nee, aber das ist, glaube ich, nochmal ein komplett anderes Thema. Ja,
ich schweife ab.
Ja, genau. Lass uns das nicht auch noch aufmachen. Ja. Okay, also dein Top-Tipp. Wie bleibe ich am Zahn der Zeit? Und wie, ich habe eine gute Idee. Muss ich mir jetzt dann gleich aufschreiben? Nein, Schmarrn, ich sag's jetzt. Also, wie bleibe ich am Zahn der Zeit? Wie habe ich nicht diese FOMO? Wie wähle ich das richtige Tool? Mein Top-Tipp ist, mit Tiki arbeiten.
Scheiße, das wollte ich sagen.
Oh nein, okay, dann musst du was anderes
tun. Ich glaube, die Chance heutzutage mit AI, Sachen auch einfach selber auszuprobieren, ist so riesengroß. Und ich glaube, das ist eine der größten Blockaden, die damit irgendwie entfernt wurde. Und wie du jetzt auch einfach das Tool ausprobiert hast und für dich entschieden hast, es funktioniert für dich nicht. Ja. Das versuchen wir ja eigentlich auch nur in größerem Stil in die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, zu bringen. Hey, wir haben das schon ausprobiert, das funktioniert nicht so. Und wenn man die Möglichkeit dazu hat, das ist mein Tipp, man braucht auch nicht mehr das krasseste technische Verständnis heutzutage. Wenn du die Möglichkeit hast, was auszuprobieren, dann setz dich mal am Wochenende hin und gib dem Ganzen mal irgendwie einfach einen Versuch. Und vielleicht funktioniert es für dich, vielleicht funktioniert es nicht. Aber ich glaube, das Schlechteste, was du gerade machen kannst, ist einfach strukturell zu sagen, nee, mache ich nicht, nee, will ich nicht. Weil ich glaube, für jeden ist da ein bisschen Hilfe dabei und für jeden ist da ein bisschen die Chance auch, vielleicht sind es auch irgendwelche doofen Aufgaben, die bei dir jede Woche einmal anfallen. Keine Ahnung, deine Zeiten eintragen, vielleicht hast du das unglaublich. Und vielleicht gibt es da eine kleine Lösung, die dir dabei helfen kann. Es muss ja nicht diese riesige Lösung sein, diese riesige Plattform, die all deine Probleme löst, sondern die Chance ist gerade wirklich, dieses Individualisierte ein bisschen hervorzuheben. Und ich glaube, das ist mein Tipp.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ausprobieren. Mhm. Mit Tiki arbeiten? Unbedingt mit Tiki
Priorität
arbeiten.
Priorität Nummer eins.
Genau, erst mit Tiki arbeiten, dann ausprobieren. Nein, Schmarrn. Okay, also ausprobieren, mit Tiki arbeiten. Und was auch wichtig ist, ist, ich glaube, den sich dafür öffnen. Das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Dass ich eben, aber es passiert meiner Meinung nach genau automatisch, wenn ich mal was ausprobiere, kriege ich einen Blick für, okay, diese Arbeit würde Sinn machen, in meiner Rolle im Unternehmen mir von KI machen zu lassen. Bei dieser Arbeit macht es vielleicht keinen Sinn, weil es ist einfach meine Arbeit, wie jetzt bei mir in einem Meeting meine Ideen aufschreiben, ist halt einfach Teil meiner Arbeit und da bringt mir KI nichts.
Unser Ziel ist ja auch nicht, und da reden wir ja auch oft mit Unternehmen, ist auch nicht, die komplette Entwicklungsabteilung abzuschaffen oder so. Wir wollen Tools entwickeln, die den Entwicklern helfen, die irgendwie Aufgaben, die sie eigentlich nicht so gern mögen oder die irgendwie ständig anfallen, den abzunehmen und zu unterstützen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen diesen Doomer-Gedanken aus dem Kopf bekommt, dass KI alles ersetzen wird und dann die Overlords irgendwie darstellen wird, das darfst du irgendwie nicht haben. Ich glaube, da musst du ein bisschen öfter, ein bisschen offener sein und vielleicht findest du dabei auch raus, wenn du es ausprobierst, dass es nichts für dich ist und das ist auch legitim.
Ja, voll. Und also vielleicht noch ein letzter Satz. Ich glaube eben, KI wird nicht uns oder die Rollen oder so ersetzen, sondern es wird halt dich im Worst Case ersetzt, dich halt mit Leuten, die besser mit KI umgehen können. Aber ich glaube, wie gesagt, wichtig ist mal testen, Horizont erweitern, offen sein. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo wir gerne auch die nächsten Themen teilen können und vielleicht auch mal. Ich meine, ich habe unheimlich viel Software jetzt entwickelt. Ich bin keine Softwareentwicklerin. Nee. Vielleicht ist auch das einfach ein Thema, über das wir das nächste Mal sprechen.
Auf jeden Fall. Ja, gebt uns Feedback, ob wir zu viel abschweifen. Aber ich finde es so eigentlich ganz cool. Wir versuchen, das recht dynamisch zu halten.
Ich habe versucht, dich immer wieder einzufangen.
Ah, scheiße. Ich wusste was. Nee, und wir wollen einfach ein bisschen darüber berichten, was wir so sehen und auch, was wir selber ausprobieren. Ich würde es auch super interessant finden, wenn wir mal konkrete Beispiele zeigen, von was wir auch schon persönlich entwickelt haben.
Auf jeden Fall.
Und dann irgendwann auch mal mit Teamkollegen hier reden, die quasi direkt erfahren, wie dieser Wandel auch bei uns intern ausschaut und davon berichten können, weil da gibt es auch viele Chancen, viele Challenges.
Wir haben sehr, sehr viele sehr interessante Menschen bei uns.
Ja.
Ich freue mich da sehr drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Super viele.
Ja, cool.
Okay, coole dann
Folge.
Danke Ende.
Hat mich gefreut, ja. Danke Ende.